Ja, einen schönen guten Morgen. Es ist schön, mal wieder hier zu stehen und euch zu sehen und in eure Gesichter zu schauen. Ich möchte euch den Bibeltext, über den ich predigen will, einmal vorlesen. Der steht im Psalm 42, 43. Also die zwei Psalmen werden ganz oft zusammengeführt und ich lese ihn vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten. Ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von einem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Ich bin hier in einer gestandenen Gemeinde und ich muss euch das eigentlich nicht sagen, aber manchmal vergessen wir das ja gerne. Psalmen sind Lieder. Sind ursprünglich eine Liedersammlung, die uns überliefert wurde über mehrere hunderte, tausende Jahre. Und ganz gewiss sind die meisten Melodien von diesem Psalm uns heute nicht mehr bekannt. Also wir wissen nicht, wie die Israeliten diese Texte damals gesungen haben, aber dieser Text wurde gesungen im Tempel und mit mehreren Menschen. Und das finde ich sehr spannend. Wir haben auch ganz oft in den Psalmen diese Anweisungen noch überliefert, hier in dem Fall für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied. Manchmal kommt dann noch sowas wie mit Flöte oder nach Saitenspiel oder ich habe einen Psalm gefunden, da steht wortwörtlich oben drüber, nach die Taube der fernen Inseln von David. Ich weiß nicht, was die Taube der fernen Inseln ist, aber ich finde es interessant, dass es noch diese Anweisungen gibt, die da überliefert sind. Und dementsprechend, und das wisst ihr bestimmt auch, werden diese Psalmen immer wieder, auch bis heute ja, neu vertont. Und es gibt sie in richtig großen klassischen Chorwerken und es gibt sie auch genauso im Gospel- oder in Pop-Versionen. Und ich weiß das, weil ich ein klassisches Chorkind bin. Ich habe das wahrscheinlich schon mal erzählt. Seit ich 5 Jahre alt war, war ich immer in Chören. Meine Eltern haben mich zu einem Kinderchor, der zu meiner Schule gehört hat, angemeldet. Und ich habe, bis ich 18 war, in diesem Chor gesungen und danach in Studentenchören und in Gospelchören. Ich erinnere mich auch an Jugendchorwerkstätte hier in diesen Räumen. Musik und Gesang und Chöre war immer für mich was ganz Prägendes und was ganz Wertvolles. Und dieser Psalm, den wir uns heute etwas genauer anschauen, der wurde auch schon vertont im 17. Jahrhundert von einem Komponisten, der nennt sich Johann Hermann Schein. Der ist nicht ganz so bekannt wie sein Kollege Hermann Schütz, aber dieser Psalm gehört zu einem Liederzyklus, kann man sagen, von alttestamentlichen Texten. Das könnt ihr gerne mal zu Hause wirklich bei YouTube euch anhören. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Das nennt sich Israels Brünnlein. der Komponist Johann Hermann Schein. Und da war dieser Psalm Teil davon. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon einmal erzählt habe, aber ich habe 4 Jahre in Stuttgart gelebt und gearbeitet, auch in einer Kirche. Und ich hatte im 3. Jahr meines Dienstes dort ein Burnout und bin in eine Erschöpfungsdepression geraten. Und ich hatte damals einen sehr guten Hausarzt, der das direkt erkannt hat und mich krankgeschrieben hat. Und er hat, das weiß ich noch, bis heute zu mir gesagt, als zweiter Satz oder so: Frau Kern, Sie müssen etwas für sich tun, was Ihnen gut tut jetzt. Also nur etwas für sich. Ich habe sehr viel für andere gemacht, bin da auch sehr drin aufgegangen, aber habe meine eigenen Bedürfnisse irgendwie eine ganze Weile vernachlässigt. Und dann hat er gesagt, machen Sie mal etwas nur für sich, was Ihnen gut tut. Und dann habe ich überlegt, okay, was habe ich denn jetzt die 3 Jahre nicht gemacht, was mir irgendwie fehlt oder was mir gut tun könnte. Und dann habe ich mich wieder zu einem Chor angemeldet, weil ich mich erinnert habe, das ist ein großer Teil von meinem Leben gewesen, das hat mir Freude bereitet. Und dann habe ich mir in Stuttgart eben einen Chor gesucht, das war ein Kirchenchor. Und dieser Chor hat eben diese Motetten von Johann Hermann Schein gesungen und eben die Vertonung dieses Psalmes. Und besonders der Refrain von diesem Psalm hat mich halt sehr berührt. In Vers 6 könnt ihr das vielleicht nochmal mitlesen. Das ist auch ein sehr bekannter Psalm oder ein sehr bekannter Vers. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Aber in der Luther-Übersetzung, die ist ein bisschen älter und die hat Schein auch dann benutzt, heißt es vielleicht noch mal etwas prägnanter: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Und dieser Vers, der hat mich sehr berührt und der hat sehr viel mit mir gemacht, weil ich mich eben in dieser Phase sehr gut wiederfinden konnte. Und ja, wenn man das dann noch singt, ich würde es euch gerne vorsingen, aber meine Stimme ist heute Morgen noch nicht so ganz wach, hört es euch an, das berührt einen, das macht was mit einem. Das nur als kurze Erklärung, warum ich diesen Psalm ausgewählt habe. Und genau, wie schon gesagt, 42, 43 sind zusammengefasst oft in der Bibel und genau, die haben eben diesen 6, Vers 6 und 12, die wiederholen sich. Also das ist dann eben so wie ein Kehrvers. Und das hebräische Wort Maskil, was die neue Genfer Übersetzung hier mit kunstvoll gestaltetes Lied beschreibt, das wird auch gerne als Lehrgedicht übersetzt. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, denn das heißt ja, dass aus diesen Worten des Psalmbeters wir oder die Hörenden etwas lernen können, etwas lernen sollen. Und das finde ich sehr interessant, weil wenn wir uns den Psalm genau anschauen, ist das ja ein sehr persönlicher Psalm, ein sehr tiefer Einblick in das Innenleben einer einzelnen Person. Und 3 Aspekte sind mir hier aufgefallen. Einmal, der Beter stellt ganz viele Fragen. Ne? Also wenn wir die Fragen zählen, kommen wir, weiß ich nicht, glaube ich, auf 6 oder 7, die hier gestellt werden. Und im Normalfall würden wir ja denken, dass ein Psalm in erster Linie erstmal ein Gebet mit Gott ist, also ein Gespräch mit Gott und genau genommen vielleicht ein Monolog ist, weil ich erzähle Gott, wie es mir geht, was ich empfinde oder ich bitte ihm um etwas. Und wir haben dann oft in dem Psalm ja auch gar keine direkte Antwort Gottes. Also es ist eben dann ein Gebet an Gott, aber es wird ja nicht immer gesagt, wie Gott darauf antwortet oder reagiert. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott mit uns spricht, dann können wir noch sagen, okay, vielleicht ist ein Psalm auch ein Dialog oder ist ein Gespräch ein Dialog, weil Gott antwortet vielleicht in irgendeiner Form. Aber, und hier ist das dann relativ erwartbar, wie der Psalm beginnt. Ne, er spricht Gott in der Du-Form an, aber dann schon im 2. Vers oder im 3. Vers, glaube ich, genau, heißt es dann, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Also redet er ja hier gar nicht mehr mit Gott, sondern irgendwie über Gott. Und offensichtlich wechselt der Betende dann schon die Ansprache. Und ich habe mich gefragt, mit wem redet er denn jetzt eigentlich? Also das meiste, wenn Menschen mich fragen, mit wem redest du denn da eigentlich, wisst ihr, was ich dann gerade mache? Ich spreche mit mir selbst. Und zwar zu 98%, wenn diese Frage mir gestellt wird, mit wem redest du denn da eigentlich gerade? Oder dann ist es vielleicht mit irgendeinem, weiß ich nicht, mit dem Laptop vor mir oder so, aber dann rede ich mit mir selbst. Und im Vers 6 lesen wir schließlich, dass die Person mit der eigenen Seele spricht. Und wir machen uns permanent ja Gedanken über Gott und die Welt und tatsächlich verbringen wir Menschen ungefähr ein Viertel unserer Zeit mit lautlosen Debatten und Monologen im Kopf. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ein Viertel unserer Zeit verbringen wir mit Debatten und Monologen in unserem Kopf. Und die inneren Dialoge mit uns selbst, die haben auch eine Funktion. Also das ist total wichtig, dass wir das auch machen. Sie helfen uns zu sortieren, Vergangenes zu reflektieren, Dinge auch zu planen und uns selbst auch zu motivieren. Der betende Mensch in Psalm 42 lässt Gott teilhaben an diesem inneren Dialog. Und dieser Dialog hat es in sich. Das ist kein Halleluja-Psalm. Hier tauchen eine Menge Fragen auf und auch ein großer Teil der Klage. Und als ich mir näher angeschaut habe, fand ich, dass eine Frage auch besonders hervorsticht in diesem Psalm. Nämlich eine Frage, die nicht der Betende selbst stellt, sondern die von außen an ihn immer wieder herangetragen wird. Wo ist denn nun dein Gott? Und ich würde sogar behaupten, dass alle anderen Fragen, die sich die betende Person im Psalm dann selber stellt, mehr oder weniger auf diese große äußere Frage zurückgehen. Weil bei der Frage, wo ist dein Gott, da geht es ja nicht um eine geografische Verortung. Wo ist er denn, dein Gott? Sitzt er da? Sondern, ist er da nicht im Tempel? Ist er hier in dem Gemeindehaus? Wo ist er denn, dein Gott? Darum geht es ja nicht. Es ist eine existenzielle Frage. Nicht näher definierte Menschen, vielleicht Nachbarn, vielleicht Familie, vielleicht Freunde, fragen nach der sichtbaren Macht Gottes im Leben des Betenden. Müssten Menschen wie du, die mit Gott leben, nicht glücklicher sein, gesünder und stärker, belastbarer, einflussreicher oder wenigstens ein bisschen freundlicher? Diese Frage, wo ist dein Gott, ist doch vielmehr eine Aussage über die Lebenssituation der betenden Person. Und wenn wir uns ganz ehrlich, mit uns sind, stellen wir uns doch diese Frage auch oft selbst. Nicht nur als Einzelperson, auch als Gemeinde. Wenn das gerade alles in meinem Leben passiert, wo bist du dann, Gott? Wenn die Zahl der Gemeindemitglieder kontinuierlich abnimmt, wenn ich schon lange nichts mehr erlebe in meinem Glaubensleben, wo ist dann unser Gott? In der antiken Lebenswelt des Psalmisten gibt es keine Welt ohne Götter. Das ist also nicht die Frage, gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht, sondern warum handelt dein Gott nicht? Ist dein Gott ein schwacher Gott? Und warum wird der Verfasser dieses Psalms das so gefragt? Was ist denn seine konkrete Situation? Wieso kommt denn jemand darauf, ihn danach zu fragen? Und auch da finde ich diesen Psalm wieder total spannend, weil der Beter ganz viele Bilder benutzt, um das auszudrücken, was in seinem Leben passiert. Und diese Bilder haben alle irgendwie mit Wasser zu tun. Wir werden irgendwie Teil von so einem Gedankenstrom. Ich habe mir eine Predigt von euch, ich glaube, letzten Sonntag angehört. Kann das sein, dass da jemand über das lebendige Wasser gepredigt hatte? Genau. Insofern passt das ja vielleicht hier ganz gut. Der betende Mensch sagt, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechze ich nach dir, mein Gott. Ihr seid jetzt ein bisschen älter, vielleicht habt ihr auch schon Hirsche gesehen, aber in manchen Gemeinden, glaube ich, haben Menschen teilweise wirklich noch nie einen Hirsch gesehen in freier Natur. Also ich kann mich erinnern, vielleicht mal als Kind in einem Wildgehege, aber der Hirsch ist jetzt kein Tier, was hier in der Stadt uns irgendwie begegnet. Deshalb habe ich versucht, das mal ein bisschen zu übertragen, dass auch der Titel meiner Predigt ist, nämlich wie ein Mops. Ich war im Sommer letztes Jahr auf dem Tempelhofer Feld. Es waren ungefähr 35 Grad. Es war ein Deutschlandspielübertragung draußen und ich stand an einem Stehtisch und neben mir stand ein Pärchen mit einem Mops. Und ich weiß nicht, ob ihr Möpse kennt, aber die sind so gezüchtet, dass sie eine ganz platte Nase haben und eigentlich auch nicht richtig atmen können. Also in Niederlanden übrigens verboten, diese Tiere zu züchten. Tierquälerei, aber egal, anderes Thema. Und dieser Mops, der saß da unter dem Tisch. Wie gesagt, es war super warm, man konnte die Luft schneiden und hat halt da gehechelt und geröchelt und wirklich so da gesessen und hat, also es war so laut, man konnte wirklich nichts anderes hören außer diesem Mops. Und dann hat ihm das Pärchen, seine Besitzer haben ihm dann eine Schüssel mit Wasser hingestellt. Und für mich ist das genau das Bild, was der Beter hier benutzt. In der biblischen Überlieferung finden wir oft Bilder, die Gott mit Nahrung in Verbindung setzen. Und ich finde das interessant, weil wir müssen ja essen und trinken, um zu leben. Und wir können das nicht wie so ein Kamel einmal, weiß ich nicht, in der Woche ein bisschen trinken und dann geht's weiter, sondern wir müssen das wirklich jeden Tag machen. Es ist was ganz Lebensnotwendiges, ne? Und Hunger und Durst sind Dinge, die wir uns nicht aussuchen, sondern die sind in uns körperlich angelegt. Und das ist auch gut so. Wenn ich viel arbeite, passiert es mir manchmal, dass ich vergesse, irgendwie was zu essen, weil ich dann so drin bin. Und der Körper verlangt dann danach und er sagt mir so, ich habe jetzt Hunger, du musst jetzt eine Pause machen und du musst was essen. Und ich weiß schon, in diesem Psalm geht es nicht um einen physischen Hunger und auch nicht um einen physischen Durst, sondern um einen geistlichen Durst. Im Matthäusevangelium heißt es ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und ihr habt letzten Sonntag eine Predigt über die Frau am Brunnen und das lebendige Wasser gehört, das Jesus schenken will. Und ich denke, wir merken das selbst auch oft. Selbst wenn alle unsere grundlegenden körperlichen Bedürfnisse gestillt sind, nicht jeder Mensch automatisch glücklich oder zufrieden ist. Es gab und gibt sie auch schon immer, diese Frage, ist das jetzt alles? Haus, Kind, Auto, Wohnung, Netflix, Carsharing. Ich spüre auch in unserer aufgeklärten Zeit eine Art geistlichen Hunger. Und ich spüre bei mir auch oft selbst eine Sehnsucht nach mehr. Und als Christin habe ich eben auch die Sehnsucht nach einem lebendigen Gott, der erlebbar wird in meinem Alltag. Und deshalb kann ich mich sehr gut identifizieren mit diesem Psalm. Andererseits geht es hier natürlich schon sogar noch etwas tiefer. Die betende Person sehnt sich nach Gottes Nähe, nach einer Nahrung, wie Gott sie ihr bisher gegeben hat, aber die sie jetzt offenbar vermisst. Gott wird an dieser Stelle mit dem Wasser als ein lebensspendendes Element verglichen. Und ich denke, für das Volk Israel, was sehr lange durch eine Wüste gewandert ist, ist das Wasser deutlich bewusster, dass es Leben bedeutet. Wasser ist Leben und Gott schenkt Leben. Aber andererseits beschreibt die betende Person jetzt auch die andere Seite von Wasser. Und zwar in Form der Tränen. Ne? Tränen sind derzeit meine Nahrung, Vers 7. Das heißt wortwörtlich eher, meine Seele zerfließt in mir. Gerade ernähre ich mich eben nicht von dem lebensspendenden Wasser Gottes, sondern ich bin gefangen in meiner Trauer. Das ist auch das, was der Betende erlebt. Und wir wissen nichts über die genauen Umstände von dem Psalmbeter damals, aber wir sehen, dass die Person sich niedergeschmettert fühlt, bedrückt und von Gott vergessen. Und das geht hin bis zur Erfahrung der Todesnähe, wo es heißt, Wassermassen brechen über mich hinein, deine Wogen und Wellen überfluten mich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Meer Urlaub gemacht hat. Ich als Kind auch öfter mit meinen Eltern. Und ich erinnere mich an eine Urlaubssituation, wo, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, in entweder Türkei oder Italien. Da waren wir an so einem Strand und da waren viele Steine am Ufer auch. Ich habe da gespielt und ich war auch schon ein bisschen älter und war auch nicht tief im Wasser, aber plötzlich kam aus dem Nichts für mich, aber halt wahrscheinlich mit anderen Sachen beschäftigt, eine riesige Welle von hinten auf mich zu und hat mich so unter Wasser auf diese Steinplatten gedrückt. Und das, ich weiß, es war eine krass schlimme Erfahrung. Also da habe ich wirklich gedacht, ich sterbe jetzt. Also mir war schon bewusst, dass ich es vielleicht nicht tue, aber in dem Moment ist das einem egal. Man ist einfach unter Wasser, man weiß nicht, wo oben und unten ist, man kriegt keine Luft mehr. Schlimm. Und davon redet dieser Psalm. Ja, deine Wassermassen brechen über mich hinein. Es gibt Zeiten, da sind wir Umständen ausgesetzt, die brechen über uns hinein. Die ziehen uns den Boden unter den Füßen weg und die lassen uns vielleicht auch gar nicht mehr sehen, wo oben und unten ist. Und die meisten von uns, über 30, werden so eine Zeit schon mal erlebt haben in ihrem Leben. Für mich beschreibt der Psalm eben auch die Symptome einer Depression. Und ich finde mich in diesem Gebet daher auch wieder. Und ehrlich gesagt ist es auch nicht so relevant, was der Person passiert ist. Wir müssen unseren Schmerz ja nicht vergleichen. Die betende Person geht durch eine sehr, sehr schwierige Zeit und sie bringt diese Gefühle in Worten und Tönen vor Gott. Und ich denke, das ist der erste Schritt, damit umzugehen. Katrin Sternberg hat in einer Meditation über diesen Psalm geschrieben: Wenn die Tränen, wenn die Wut, wenn das Unverständnis und die Fragen nicht aus mir herauskommen dürfen, dann wird auf Dauer auch die Freude, das Einverständnis, die Liebe in mir ersticken. Rein physiologisch sind es schon die gleichen Muskeln, die sowohl für das Lächeln und Lachen als auch zum Weinen gebraucht werden. Wer sich also auf Dauer das Weinen verbietet, wird irgendwann auch nicht mehr lachen können. Das finde ich einen spannenden Satz. Und es bringt mich zu meinem letzten Punkt. Heilsame Erinnerung als Hoffnung. Diese Fragen sind ja nur eine Seite des Psalms, aber sie sind wichtig. Wir dürfen die uns nicht verbieten und wir dürfen auch nicht anderen Menschen sagen, diese Fragen darfst du Gott nicht stellen. Haben Menschen zu jeder Zeit schon gemacht und ich verstehe nicht, warum in manchen Gemeinden diese Fragen ausgeblendet werden. Das ist nicht heilsam, das ist nicht gesund. Es ist gut, dass sie gestellt werden und nicht im Inneren übereinander gestapelt werden. In Vers 5 heißt es: Jetzt aber, ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Einfach mal rauslassen, was da so in mir vorgeht. Und wie gesagt, der Psalm beschönigt nichts. Ich habe das Gefühl, eine Welle nach der anderen braust auf mich zu. Ich habe das Gefühl, Gott, du hast mich völlig vergessen. Aber dazwischen lesen wir noch andere Erfahrungen. Erinnerungen an fröhliche Zeiten, ausgelassene Zeiten, als die betende Person im Tempel Gott gelobt und mit anderen gefeiert hat. Vielleicht ist dir der Tempel oder die Kirche nicht so als Freudensort bekannt oder als ein Ort des Feierns. Ihr seid jetzt nicht ganz die Generation, aber man kann sich auch einen Club vorstellen oder eine Diskothek. Weil das auch oft Orte sind, an denen man frei und glücklich und ausgelassen sehr im Moment ist. Und es ist auch ein universal menschliches Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft zu sein und unbeschwert zu sein und sich nicht sorgen zu müssen, sondern einfach dankbar zu sein, gerade am Leben sein zu dürfen. Und daran erinnert sich der Psalmbeter. Und natürlich haben wir es hier wieder mit einem gläubigen Menschen zu tun, der auch noch die Erfahrung in sich trägt, nämlich das Gefühl, Gott nahe zu sein, sich in ihm geborgen zu fühlen. Und einen Gott zu kennen, der mein ganzes Sein versteht und bedingungslos liebt. Ein Gott, der mich geschaffen hat und mich dann nicht einfach sich selbst überlässt, sondern verlässlich da ist. Die betende Person nennt Gott nämlich ihren Fels. Ein Fels ist beständig. Felsen und Felsklüfte boten im Kontext des alten Orients als Verstecke auch Sicherheit und Schutz. Schutz vor den Wassermassen vielleicht. Wo ist denn dein Gott? Es wird im Zwiegespräch nicht explizit beantwortet. Aber es wird resümiert, dass die Zeiten gerade tatsächlich ziemlich düster aussehen. Und dann gibt es aber ein trotziges Dennoch in diesem Psalm. Vers 9. Am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich möchte meinen, dass die betende Person sich bewusst macht, dass Gott genauso da ist, wie er es in den Jubelzeiten war, als beständiger Fels. In manchen Psalmen wird Gott auch als Burg bezeichnet, als guter Hirte oder als Licht. Gott bietet Weisung, Zuflucht und Halt. Daran erinnert sich der Psalmbeter, und wenn die innere Stimme die Fragen stellt, warum bin ich gerade so betrübt? Warum bin ich so deprimiert? Hat Gott mich vergessen? Dann kann schließlich auch auf die Erfahrung zurückgegriffen werden und sich selbst geantwortet werden, ich weiß es doch selbst. Es gab die Zeiten, da habe ich mich lebensfroh und sicher gefühlt. Und diese Zeiten, die wird es wieder geben, auch wenn alles andere gerade nicht danach aussieht. Ich will Hoffnung haben, dass ich Gott auch wieder so erlebe. Dieses Gebet ist also ein bisschen wie eine Therapie. Es spiegelt die Zerrissenheit von Menschen wider und eine Zerrissenheit, in der wir uns auch permanent als ChristInnen befinden. Die Erfahrung von Leid und Schmerz und Trauer gehört ebenso zum Menschsein dazu, wie die Erfahrung vor Freude und Ausgelassenheit und Glück zu tanzen. Psalm 42 lädt dazu ein, alles vor Gott zu bringen, was uns gerade beschäftigt, auch die Wut und die Trauer. Aber er lädt auch dazu ein, nicht bei diesen Gefühlen für ewig zu verweilen. Denn es gibt ja auch die andere Seite. Vielleicht fällt es dir schwer, deine Gefühle und Gedanken manchmal in Worte zu packen. Dann guck doch mal in die Psalmen. Oder vielleicht gibt es Lieder, die das ausdrücken, was in dir gerade so vorgeht. Nimm deine Fragen bitte ernst. Und ich werde darum auch nicht müde zu sagen, die Kirche, eure Gemeinde, unsere Kleingruppen, unsere Gottesdienste müssen ein Ort sein, wo wir alle Gefühle äußern dürfen. Wo auch kritische Gedanken einen Platz haben müssen. Wo andere uns in schweren Zeiten erinnern können an die tollen Zeiten, die wir erlebt haben. Ohne dabei nostalgisch zu werden und ein damals war alles besser zu leben. Sondern ein heilsames Erinnern und ermutigen. Und manchmal müssen wir auch einfach einstimmen in die Klage des Betenden. Auch das ist Gemeinde von Jesus Christus, eine Leidensgemeinschaft. Amen.